Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Team Radio Podcast. Und zwar zum ersten richtigen Rennpodcast der Saison 2024. Das Bahrain-Rennen haben wir verpasst. Ich glaube, das haben wir auch angekündigt. Allerdings kommt jetzt der Podcast zum Saudi-Arabien Grand Prix. Vielleicht können wir auch noch ein paar Worte zum Bahrain-Rennen sagen, zumindest der Dave. Und ich würde sagen, es geht los. Hallo Dave.
Moin. Ja, werte Damen und Herren, Bahrain war ein Rennen, ja, das zumindest hier und da mal seine Momente hatte. Am Anfang dachte man, yo, hier, George Russell, der zieht da sehr schnell an Leclerc vorbei. Später hat sich der Mercedes dann doch ein bisschen als Gurke rausgestellt. Toto Wolff meinte, ja, das hat so rund 6 Zehntel gekostet pro Runde, dass sie da Kühlprobleme hatten. Ich habe das mit Vorsicht genossen und ich glaube, wenn wir uns jetzt Jeddah anschauen, war das durchaus auch zu Recht. Irgendwie, ja, wenn man mal 6 Zehntel rausrechnen würde bei Bahrain, wäre man fast schon an Verstappen dran. Man wäre auf jeden Fall vor Sergio Perez gelandet. Ja, so hatten wir ein Bild. Red Bull, klare stärkste Kraft vor Ferrari. Sainz wirkte da stärker als Leclerc. Und ansonsten Mercedes, McLaren ungefähr auf Augenhöhe. Aston Martin so einsame fünfte Kraft. Lance Stroll übrigens mit einer guten Aufholjagd, den werden wir heute in der Folge ein bisschen kritisieren. Und abgesehen davon hat das alles zappenduster gewirkt für die schwächeren 5 Teams, weil ja im Prinzip die Top 5 komplett weg waren, also die Top 5 Teams. Und insbesondere für Alpine war das, glaube ich, das furchtbarste Wochenende, was man sich hat vorstellen können.
Ja, wir hatten, glaube ich, in der Preview für die Saison schon ein bisschen drüber geredet und zumindest ich hatte gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Alpine die schlechtesten sind. Und ich glaube, zumindest im Quali waren sie es wirklich.
Im Rennen.
War der Sauber nicht noch schlechter?
Joe ist auf 11 gelandet. Und Valtteri Bottas hatte einen 52-Sekunden-Stopp, ja, glaube ich.
Oh je.
Okay. Und war am Ende 52 Sekunden hinter Ocon.
Ja. Gut, dann vielleicht tatsächlich waren sie es im Rennen auch. Also bitter für Alpine. An sich zu der Mercedes-Sache. Ich glaube schon, dass es auf jeden Fall ein Nachteil gewesen ist bei Mercedes. Die haben das Konzept von ihrem Auto noch nicht ganz ausgeschliffen. Ich glaube, da ist sehr viel Potenzial noch in der Karre. Und jetzt auch in Jeddah, sie haben hauptsächlich in den schnellen Kurven verloren, was ein bisschen komisch ist, weil das hatten sie. Nee, wie war das letztes Jahr? Waren die da auch in den schnellen Kurven schlecht?
Da waren sie, glaube ich, zumindest ganz gut. Sie waren nicht so gut wie McLaren, aber ganz gut.
Ja, da ging's. Der Mercedes scheint jetzt sehr stark in langsamen Kurven zu sein, weshalb ich damit rechne, dass in Australien der Mercedes relativ gut sein wird. Ich vermute auf Ferrari-Niveau, vielleicht einen Tacken besser sogar. Ja, vielleicht sagen wir mal Ferrari-Niveau. Aber das sah schon ziemlich bitter aus. Man war, ich würde sagen, vielleicht auf Augenhöhe mit Aston Martin in Saudi-Arabien, was nicht das Ziel sein kann von diesem Team. Beziehungsweise man ist Aston Martin und die beiden Mercedes, die sind sehr ähnliche Zeiten gefahren die ganze Zeit. Deshalb würde ich das jetzt mal schätzen, dass die relativ ähnlich sind. Vielleicht in freier Luft wäre der Mercedes einen Tacken schneller geworden, aber das ist reine Spekulation. Und wenn du in den schnellen Kurven halt nicht dranbleiben kannst, hast du überhaupt keine Möglichkeit zu überholen. Das hat man an Russell gesehen. Und Hamilton hat es auch an Norris einfach nicht vorbeigeschafft, weil er überhaupt nicht dranbleiben konnte. Im ersten Sektor ist ihm der Norris quasi 8 Zehntel davon gefahren.
Mhm. Ja, wobei ich ehrlich bin, ich glaube nicht so, dass Mercedes auf Ferrari-Augenhöhe sein wird. Also, gut, wir werden ja eh gleich nochmal zu Mercedes kommen bezüglich Jeddah. Aber ja, ich glaube da tatsächlich, dass da noch einiges fehlt. Kommen wir gleich zu Mercedes.
Werden wir sehen, ja. Zu Bahrain kann ich selbst wenig sagen, denn ich habe das Rennen nur als Highlights gesehen. Es war mir an dem Ort, wo ich war, verhindert, das Rennen zu sehen. Mit Geoblocking und sowas, bisschen blöd. Deshalb konnte ich erst Jeddah sehen.
Hm. Jo, hast nicht so unglaublich viel verpasst. Aber Jeddah war dann auch ein Rennen, das so ja seine Momente hier und da hatte. Zum Beispiel, als Pierre Gasly in Runde 1 ausgerollt ist, wenn wir von ganz hinten nochmal starten. Ja, hat ein Getriebeproblem gehabt, konnte, glaube ich, nicht in den 6. schalten. Das war relativ schnell rum, das Ganze. Bei den Teamkollegen sah es mal ein bisschen besser aus. Alpine konnte tatsächlich in Jeddah mal ein bisschen mehr Performance abrufen. Esteban Ocon auf 13 und war zumindest in the mix mit diesen ganzen anderen Mittelfeldteams.
Ja, wobei man da halt auch einfach mitsagen muss, Magnussen hat dieses Feld da so hart aufgehalten, dass die Pace dieser Mittelfeldteams, die da alle hinter Magnussen waren, glaube ich, ein bisschen verschwommen ist. Und also ich zumindest konnte kein richtiges Bild mehr da machen, was hinter Magnussen denn wirklich wie schnell war. Es wirkte dann alles so, als seien die gleich schnell, aber in Wirklichkeit waren die halt einfach nur alle zusammengestumpft. Und es kann gut sein, dass da einer eine halbe Sekunde schneller gekonnt hätte, nur halt keiner ist an dem anderen vorbeigekommen.
An sich stimme ich dir zu, aber am Ende des Tages ist er hier tatsächlich vor den beiden sauber gewesen, vor beiden Racing Bulls und vor Logan Sargeant. Also 5 Autos konnte man zumindest ja mehr oder weniger aus eigener Kraft holen, auch wenn man bei Joe, glaube ich, Katastrophenstopp hatte und im Prinzip dieselbe schlechte Strategie hatte wie bei Hamilton und Norris.
Ja, beziehungsweise gleiche. Ich glaube, am Ende hat es auch bei, ich meine, keinen großen Unterschied gemacht, zumindest bei Joe oder Bottas. Die waren einfach nicht schnell genug. Bottas hatte sogar eine 2-Stopp, auch total bescheuert. Macht alles gar keinen Unterschied. Der Sauber war in Jeddah nicht konkurrenzfähig.
Ja. Wenn wir nichts mehr zu Alpine haben, ich hätte jetzt auch nichts zu Sauber, dann könnten wir sogar direkt zum nächsten Team springen.
Ja.
Racing Bulls. Achso, die haben sich übrigens ein bisschen in Bahrain in die Haare gekriegt, weil da war eine Teamorder, dass Ricciardo vorbeigelassen werden sollte an Tsunoda. Ja, außerhalb der Punkte weiß ich jetzt nicht, wie sinnvoll das da war. Er ist auch nicht an Magnussen vorbeigekommen. Aber ja, summa summarum war Yuki Tsunoda sehr angefressen und hat sich in der Auslaufrunde, ich sag mal, sehr, sehr breit gemacht gegen Ricciardo und ist da sehr komisch gefahren. Hier hat Ricciardo sich gedreht. Und Tsunoda hat irgendwo 5 Strafsekunden sich eingeheimst. Ich glaube, unsafe release oder so.
Ja.
Bei Ricciardo muss ich sagen, ja, man hatte so ein bisschen den McLaren im Verdacht, dass da irgendwie nicht viel geht. Aber ich werde da aktuell nicht schlau draus. Also der ist bestenfalls so gut wie Tsunoda aktuell.
Ja.
Und das tut mir als eingefleischten Ricciardo-Fan wirklich im Herzen weh, das zu sehen. Aber wenn man mal ehrlich die Leistung einordnet, muss man sagen, Ricciardo ist aktuell, wie auch schon bei McLaren, nur noch ein Schatten seiner selbst, woraus ich nicht schlau werde, weil sowohl bei Red Bull als auch bei Renault war er eigentlich ein echt toller Pilot.
Ja, ich kann dir auch nicht sagen, woran es liegt. Es macht keinen Sinn, ich verstehe es nicht, aber es wirkte jetzt wieder nicht besonders gut. Und es gibt eigentlich auch wenig Gründe im Moment, ihn neben Verstappen zu setzen, denn seien wir ehrlich, neben dem wird er auch nicht besonders gut aussehen.
Ja.
Besonders in seiner jetzigen Verfassung. Also, ich weiß nicht, wo die Reise hingehen soll für Ricciardo im Moment.
Ja, aktuell ist es halt nicht mal ein Bewerbungsschreiben, großartig bei AlphaTauri zu bleiben. Also, so hart das auch klingt.
Jetzt in AlphaTauri.
Achso, ja. bei den Racing Bulls zu bleiben.
Ach,
danke.
Oh, sag das doch.
Nee, aber statt jetzt, ich weiß halt nicht mal, ob ich ihn da groß weiter verpflichten würde. Mhm. Also, es tut im Herzen enorm weh. Ich würde ihn gerne mal bei einem der Teams sehen, wo es wirklich mal gut für ihn lief. Aber, ja, I don't know. Er ist schwach unterwegs. Und dann, also in Bahrain hat er auch die etwas stärkere Strategie letztendlich. Er ist nochmal am Ende auf Softs gewesen, während Tsunoda auf Hard war. Hat er sich vielleicht auch ein bisschen erarbeitet durch besseren Reifenabrieb oder, weiß ich nicht. Aber de facto, selbst wenn er knapp vor Tsunoda ist, das macht keinen Unterschied. Also, ja, weiß ich nicht. Und Tsunoda muss ich halt auch sagen, der ist jetzt auch in seiner 4. Saison oder so. Ich finde es ein bisschen kritisch, dass er da seine Gefühlswelt irgendwie immer noch nicht unter Kontrolle hat. Der ist ja oft sehr, sehr vulgär. Das kann ja sein, aber ich weiß nicht, ob du das in Bahrain gesehen hast nach der Zieleinfahrt. Muss halt auch nicht unbedingt sein und weiß ich nicht, irgendwie würde ich bei Racing Bulls aktuell sehr viel Bedarf bei der Fahrerwahl, bei der Fahrerpaarung sehen.
Bahrain habe ich nicht mitbekommen, was danach war. Ich glaube, Tsunoda gerät vielleicht ein bisschen zu sehr unter die Räder, weil man ihn nicht richtig einordnen kann. er hatte jetzt nie besondere Teammates, würde ich sagen. Er hat jetzt im Moment Ricciardo, davor hatte er De Vries, er hat die eigentlich alle geschlagen auch bisher. Er hatte mal Gasly in seiner ersten Saison quasi. Ich kann mir gut vorstellen, dass Tsunoda besser ist, als wir denken und dass der dem Team gut tut. Allerdings ist er einfach überhaupt nicht einzuschätzen mit den Teammates, die er im Moment hat, weil die alle entweder nie gut waren oder im Moment nicht gut sind, muss man sagen.
Woraus ich halt nicht schlau werde, ich meine, Red Bull ist ja nicht doof. Also gut, teamintern gibt es ja jetzt aktuell Sachen, wo man sagen könnte, hä, fahrt doch einfach die Erfolge heim und freut euch, aber abgesehen davon, da sind ja schlaue Köpfe bei Red Bull. Und es gibt ja einen Grund, warum man Danny Ricciardo dann wieder in einen Racing Bull jetzt gesetzt hat oder damals auch Alpha Tauri. Also ich verstehe halt nicht, wo diese Diskrepanz herkommt zwischen, wie gesagt, ich glaube, Red Bull hat eine sehr gute Einschätzung oder kann sehr gut einschätzen, wie gut ihre Piloten sind. Aber die Diskrepanz zwischen der Einschätzung von Red Bull und wie Ricciardo aktuell tatsächlich performt, spricht halt entweder dafür, dass Tsunoda vielleicht, so wie du sagst, wirklich recht stark ist, oder vielleicht ist Ricciardo doch nicht so gut. Aber da muss man auch ganz ehrlich sein, das habe ich auch schon bei anderen Fahrern kritisiert, ob jetzt Vettel oder wer auch immer, da musst du halt klarkommen mit so einem Auto dann.
Ja, absolut. Also am Auto darf es nicht liegen.
Ja. Jo, kommen wir zu Williams.
Williams. 15 und 11, nichts Zählbares.
14 und 11, nach der Strafe von Tsunoda.
Ah, nichts Zählbares, aber trotzdem war es okay.
Ja, Bahrain hatten so riesen Kühlprobleme, genauso wie Mercedes, was ich nicht verstehe, weil am Renntag in Bahrain hatte man was, 17, 18 Grad? Das war der kühlste Tag, glaube ich sogar, von Testfahrten plus Wochenende. Also wie man sich da so verschätzen kann, I don't know. Und dadurch war man auch schon in Bahrain gebremst. Ist, finde ich, kein so super gutes Zeichen, denn abgesehen davon, dass die Top-5-Teams noch weiter weggezogen sind, gefühlt, oder zumindest jetzt alle in ihrer eigenen Liga sind, Zuverlässigkeit keine Probleme macht. Abgesehen davon haben sie letztes Jahr in Bahrain aus eigener Kraft sogar mal einen Punkt geholt. Albon war da Zehnter. Und ja, da zeigt ein bisschen die Leistungskurve nach unten, aber mal schauen, wie sich das im Laufe der Saison entwickelt.
Ja, ohne das Magnussen-Gedöns hätte Albon wahrscheinlich hier auch einen Punkt geholt. Oder vielleicht.
Möglich.
Obwohl, 12 Sekunden. Ja, wer weiß, wie viel mir da verloren hat. Aber sie waren nicht ganz weit weg diesmal von den Punkten. Allerdings ist auch Stroll ausgefallen, womit einer raus gewesen ist, der garantiert vor denen ins Ziel gekommen wäre. Ein bisschen schwierig. Sah schon mal besser aus bei Williams, aber da arbeiten die Leute dran. Ich denke, die werden weiterhin quasi um den letzten Punkt mitkämpfen können.
Jo.
Haas. Erstaunlicher Punkt.
Ja, war interessant, wie der zustande gekommen ist. Um das Rennen nochmal kurz einzuordnen, in Runde 5 gab es, glaube ich, ein Safety Car, weil Lance Stroll in die Mauer sich verabschiedet hat. Und die gesammelte Formel 1-Truppe ist quasi geschlossen an die Box gefahren, abgesehen von Joe, Hülkenberg, Hamilton und Norris. Und bei Joe ist es nicht gut aufgegangen. Bei Hamilton und Norris würde ich behaupten, auch nicht. Die haben definitiv Positionen verloren. Bei wem das gut aufgegangen ist, ist Nico Hülkenberg. Und da kann er sich ganz, ganz groß bei Kevin Magnussen bedanken. Der hat nämlich sich ultra breit gemacht auf der Strecke und hat einige sehr schöne Zweikämpfe gezeigt, muss man sagen. Auch einige sehr faire Zweikämpfe. Ist ein, zweimal ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Und hat auch 20 Sekunden Strafe bekommen. Aber abgesehen davon fand ich, das war eigentlich echt cool anzuschauen. Und jetzt gibt es natürlich die Diskussion, sollte man das irgendwie auf Dauer zulassen oder nicht? Wenn es unfair wird und wenn man sich wirklich Strafsekunden holt, einfach nur um vorne zu bleiben, kann ich das verstehen. Ist auch einmal bei Magnussen definitiv passiert, dass er abgekürzt hat, um sich wieder die Position zurückzuholen. Aber wenn man diese eine Situation mal ausklammert, wie gesagt, bei Magnussen Abzug in der B-Note, aber von Haas super smarte Strategie und gerade bei so einem Feld, wo ja die Top 10 Fahrzeuge nicht oder kaum erreichbar sind, ist so ein Punkt enorm wertvoll. Allgemein muss man, finde ich, Haas enorm loben. Die waren, glaube ich, in Bahrain, was die Performance angeht, 3 Sekunden pro Runde schneller. Ja. Und das ist enorm. Und ich weiß jetzt nicht, ob das der neue Ansatz ist von dem neuen Teamchef, der von der technischen Seite eher kommt und vielleicht ein bisschen die Ressourcen anders verteilt und sagt, ey, wir testen jetzt zum Beispiel nur noch Longruns jetzt erstmal. Und dann findet man Erkenntnisse und auf Basis dieser kann man vielleicht den Reifenabrieb minimieren. Aber irgendwas funktioniert gerade bei Haas. Nur wissen wir noch nicht, ist es jetzt irgendwas, was noch unter der Leitung von Günther Steiner gefunden wurde oder etwas, was man jetzt neu erfahren hat. Auf jeden Fall kann man sagen, saumäßig stark, und wenn der Aufwärtstrend weiter da bleibt, dann würde ich das eher Komatsu zuordnen, dem neuen Teamchef, als Günther Steiner. Aber mich freut es irgendwie für Haas, weil die hatte man gefühlt komplett abgeschrieben in der Formel 1.
Ja. Ja, das war ziemlich gut bei Magnussen. Ich glaube, das Abkürzen und Überholen war, bevor der ihn aufgehalten hat.
Oh nein, ich muss gleich was neu einsprechen, werte Damen und Herren, weil ich war gemutet. Oh Gott.
Du warst gemutet, aber ich konnte dich hören.
Ja, ich war gemutet in unserem Aufnahmeprogramm. Alles gut, ich werde gleich nochmal was neu aufnehmen, was sinngemäß quasi dasselbe war. Das Problem ist nur, ich habe mich gerade gemutet, weil ich kurz husten musste.
Oh.
Nun, egal. Anton, ja, du wolltest
was... Mute dich direkt am Mikro, dann merke ich, wenn du nicht redest und kannst dir sagen.
Ja.
Ich wollte sagen, ich glaube, Magnussen hatte da abgekürzt. Das war aber, bevor er die Strategie gefahren hat, alle aufzuhalten, als er den überholt hat. Weil ich glaube, das kam, haben sie erst gemacht, nachdem er 2x10 Sekunden Strafe bekommen hat. Da wusste man, okay, Magnussens Rennen ist eh vorbei, jetzt können wir auch die Handbremse her anziehen, ne? Haben sie dann auch gemacht, und das fand ich cool. Also, der hat das sehr gut gemacht, und ich fand, der ist auch wirklich dann, nachdem er da die Strafen bekommen hat, richtig gut gefahren. Gerade das Manöver gegen Tsunoda, als Tsunoda ihn überholt hat und er dann außenrum später gebremst, außenrum vorbei, fantastisches Manöver, richtig, richtig gut gemacht. Tsunoda hat dann auch noch die Position gegen Ocon verloren, fand ich unglaublich stark. Hat mir richtig gut gefallen. Also, fand ich erstaunlich gut von Magnussen, der von mir immer mal wieder, oder von uns, glaube ich, immer mal wieder einen auf den Deckel kriegt. Mhm. Mir hat es sehr gut gefallen. Geiles Racing. Wenn er gut drauf ist, dann macht es richtig Spaß, dem zuzugucken. Hülkenberg, wunderbaren Punkt geholt. Richtig schön. Ich glaube, der erste Punkt seit Ewigkeiten für Hülkenberg. Echt saugut. Also hat mir richtig gut gefallen und freut mich sehr fürs Haas-Team und für Hülkenberg. Gutes Teamwork auch von den beiden.
Absolut. Absolut. Ja, dann kommen wir sogar schon zu Mercedes. Boah. Mhm. Also nicht der Saisonstart, den man sich gewünscht hätte, glaube ich. P9 und P6 in Saudi-Arabien. Wie gesagt, bei Hamilton ein bisschen auch durch die Strategie bedingt. Aber realistisch wäre eine Position mehr drin gewesen.
Behrmann wäre halt weg.
Ja.
Dahinter.
Genau, aber abgesehen davon war da nix, also ja, da ist wohl wieder das Bouncing zurückgekehrt, und du hast ja am Anfang gesagt, dass du glaubst, dass das Auto noch super viel Potenzial hat und Mercedes das erstmal entfalten muss. Ich sehe das mit Mercedes mittlerweile ein bisschen anders, weil wenn man mal so ein bisschen darauf achtet, wie die Leute sich nach außen geben, dann wirkt man, finde ich, ähnlich ratlos wie die letzten 2 Jahre und versteht nicht genau, wo das Problem jetzt genau liegt, was man jetzt machen müsste, um das Problem zu beheben, und tappt gefühlt, finde ich, immer noch sehr, sehr im Dunkeln, was mich zu der Annahme bringt, dass Mercedes vielleicht erstmal nicht ein Kandidat um, ja, WM-Titel erst recht nicht, aber ja, auch für P2 der KWM wird. Ich meine, der Trend, dass Ferrari stärker wird, während Mercedes im direkten Vergleich schwächer wird. Und auch McLaren ist ja stärker geworden noch irgendwann letzte Saison. Der hält jetzt gefühlt weiter an. Und ich glaube, ich meine, gut, das sind nur 2 Rennen gewesen bisher. Aber wenn du mich jetzt drauf festnageln würdest, ey, wo geht die Reise für Mercedes hin? Glaube ich, dass man eher aufpassen muss, nicht vierte Kraft zu werden, statt dass man auf zweite Kraft schielen kann. Also, ja, Aston Martin wird wahrscheinlich nicht vorbeikommen, weil die haben einen Fahrer, der kommt super klar aktuell mit dem Auto, der kommt mit allem gut klar, und einen Piloten, der das Auto in die Mauer setzt, obwohl ja eigentlich Punkte sicher sein müssten mit diesem Paket. Aber ansonsten, ja, bis jetzt hat McLaren, finde ich, auch einen vielversprechenderen Eindruck hinterlassen als Mercedes auf zwei recht unterschiedlichen Strecken.
Okay, finde ich nicht ganz. Ich glaube schon, dass Mercedes da Potenzial hat. Die haben extrem gute Mechaniker und Ingenieure im Team und haben es auch geschafft, ein gehasstes Konzept von letztem Jahr dazu zu bringen, dass es das zweitbeste Auto ist. Über die Saison hinweg. Das ist eine starke Leistung gewesen. Und die haben jetzt ein radikal neues Konzept. Das ist, ich glaube, kein anderes Team hat so viel Neues am Auto wie Mercedes. Und ich habe es schon von Anfang an gesagt, der Mercedes sieht noch ein bisschen basic aus. Der ist noch überhaupt nicht raffiniert, da ist noch sehr wenig dran gearbeitet. Das sieht man schon allein optisch an dem Fahrzeug, meines Erachtens. Und deshalb glaube ich, da ist viel Spielraum nach oben beim Benz. Und ich sehe das auch kommen. Die brauchen Zeit und ich traue denen das aber zu. Die haben auch letztes Jahr das Bouncing in den Griff bekommen, das kriegen die auch dieses Jahr wieder in den Griff, davon bin ich überzeugt. Nichtsdestotrotz, sehr wahrscheinlich werden diese Kurse mit schnellen Kurven dem Mercedes nicht besonders gut schmecken. So Silverstone, Spa und sowas, das könnte painful werden. Ansonsten glaube ich, ja, wo landen sie am Ende der Saison? Ich glaube trotzdem, dass das eng mit Ferrari wird. McLaren hat für mich jetzt auch keinen besonders beeindruckenden Eindruck gemacht, muss ich sagen. Aston Martin war unglaublich schlecht in Bahrain. Jetzt hier waren sie okay. Finde ich es auch noch fishy. Und deshalb glaube ich, das ist da ziemlich eng zwischen den dreien. Ich befürchte, Aston Martin wird da eher als Verlierer rausgehen.
Zwischen den vieren, oder?
Noch ist Ferrari weit weg.
Okay. Ja.
Zumindest in diesen Rennen. Mhm. Ne, bei so High Downforce mit vielen langsamen Kurven, glaube ich, ist Mercedes näher dran, aber in den letzten zwei Rennen, die wir gesehen haben, würde ich sagen, ist Ferrari nicht greifbar gewesen für die anderen.
Mhm.
Deshalb meine ich drei. Und ich glaube, im Moment sieht es für mich danach aus, dass Aston Martin da den kürzesten zieht, denn die P5 auch für Alonso ist jetzt ein bisschen schmeichelnd gewesen, würde ich sagen. Der hat von einem sehr guten Qualifying profitiert und ist dann irgendwie mitgeschwommen. Aber rein von der Pace her hätte mindestens ein Ferrari noch vor ihm sein müssen. Da sind wir bei schon bei P6. Norris wahrscheinlich eigentlich auch, der von einem schwachen Qualifying eben jetzt dafür gezahlt hat. Und die beiden Mercedes ungefähr auf einer Pace mit dem Aston Martin können halt nicht überholen, würde ich sagen, ist okay. Wer halt dahinter startet, bleibt dahinter. Aber ich weiß nicht, der Aston Martin hat mich nicht besonders überzeugt bis jetzt, obwohl das auch vom Fahrzeug her, ich schätze, da ist Potenzial da, aber irgendwie haben die Schwierigkeiten, das zu entfalten. Schwierige Sache, Aston Martin unter Lawrence Stroll natürlich wahnsinnige Ressourcen. Kann natürlich sein, dass da was kommt. Aber an sich, ich sehe es bei Mercedes nicht ganz so schwarz und sehe die da noch deutlich mehr Punkte machen.
Ja, also wie gesagt, bei Aston Martin, die würde ich halt auch per se schon als fünfte Kraft einordnen, allein schon wegen
einen Fahrer haben, ja.
Genau, allein schon wegen Faktor Stroll. Ansonsten, wir können auch langsam zu Aston Martin rüberleiten. Wir dürfen halt nur nicht vergessen, dass wir McLaren noch haben.
Ja, und Behrmann, aber ja.
Jo, aber ansonsten, ja, würde ich sagen, das Auto ist gefühlt komplett anders als letztes Jahr. Man hat nicht mehr diesen enormen Vorteil, dass der Reifenabrieb beim Aston Martin quasi non-existent ist.
Ja.
Aber dafür ist man im Quali halt eine Granate. Und Alonso ist, glaube ich, auch lange Zeit nicht als der schnellste Qualifier bekannt gewesen. Aber trotzdem, es läuft gut. Und ja gut, das sind halt die Stärken von dem Aston Martin. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass das diese Saison auch eine Saison ist, wo das echt gut zum Tragen kommt, weil gefühlt, also zumindest habe ich jetzt das Gefühl, die Dirty Air ist, glaube ich, so groß oder so ein großes Problem wie schon lange nicht mehr. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass es enorm schwer ist, einem anderen Auto zu folgen, was irgendwie 2022 noch super easy möglich war und man ist die ganze Zeit hin und her gesprungen. Ich meine, das hat man letztes Jahr schon oft gesehen, dass die Autos mit so einem Respektabstand von 4, 5, 6 Sekunden in Jeddah hintereinander hergefahren sind und da ging einfach nicht mehr. Und ich habe auch diese Saison das Gefühl, wenn ich mir die Rennen so anschaue, dass es oft so ist, dass du halt einfach hinterherfährst, wenn du dran bist und ja, das einfach nicht mehr so easy klappt mit dem, yo, ich bleib einfach direkt dran.
Ja. Ja, ein bisschen schlimmer ist das geworden, aber ich finde es jetzt noch nicht dramatisch. Das ist noch nicht auf 2020 Niveau oder so. Da war es schon viel schlimmer, finde ich. Nichtsdestotrotz, das stimmt. Und auch, muss ich sagen, was eine Sache ist, was den, wo ich mich vielleicht jetzt ein bisschen revidiere, weil ich ja gesagt habe, dass Aston Martin vielleicht eher als Verlierer rausgeht, auch von der Pace her. Es ist ein ziemlich positives Zeichen, dass die im Qualifying so schnell sind. Denn das heißt ja generell schon mal, dass sie ein schnelles Auto haben.
Mhm.
Und ich glaube, es ist, das sage ich jetzt mal so, keine Ahnung, ob das stimmt, ne? Aber ich würde jetzt mal sagen, es ist leichter, ein Auto, das generell schnell ist, auch im Rennen schneller zu halten, als ein Auto, das keine besondere Peak-Performance hat, im Rennen schnell zu halten. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, weil du dann nicht so ans Limit pushen musst vom Auto.
Ja, die sind jetzt, ich sag mal, im Qualifying fehlen 3-4 Zehntel auf Red Bull. Das ist sehr, sehr wenig. Und im Rennen fehlt so eine Sekunde. Aber vielleicht, es ist, glaube ich, leichter dann zu sagen, okay, dann irgendwie es zu schaffen, dass im Rennen nur noch eine halbe Sekunde fehlt. Als andersrum, wenn dir im Qualifying schon eine Sekunde fehlt, dass du dann im Rennen, dass da der Abstand nur noch eine halbe Sekunde ist, ist, glaube ich, sehr viel schwieriger. Wenn grundsätzlich dein Auto Raw Pace hat, bist du auf einem vielleicht ganz guten Ast, um das auch im Rennen irgendwie umsetzen zu können.
Ich weiß nicht. Ich glaube, das kommt ein bisschen auf den Faktor an, der gerade bei dir, wo der Schuh gerade drückt. So. Wenn es sowas ist wie zum Beispiel Thema Reifenabrieb, dann kann das hier komplett verheerend sein für dich, weil dann sitzt du halt zum Beispiel wie ein Ferrari oder wie ein Haas da und sitzt ein, zwei Jahre später da und fragst dich, okay, wie klären wir das Problem und kriegst es vielleicht irgendwann gebacken.
Ja.
Aber ich kann mir gut im Regelfall das schon vorstellen, dass es halt erstmal besser ist, ein schnelles Auto zu haben, was sich vielleicht nicht so easy fahren lässt oder so, oder was in der Rennpace vielleicht einen Ticken hinterher hinkt. Aber ja, letztendlich mal schauen. Also, ich glaube, beides ist einfach nicht optimal aktuell.
Ja.
Aber die größte Baustelle bei Aston Martin wäre halt sowieso die Fahrersituation. Und dann kommen wir mal kurz zu Lance Stroll. Der wurde von, ich glaube, Hülkenberg, Bearman und von irgendeinem Racing Bull noch verfolgt.
Ja.
Und hat da quasi den letztjährigen Singapore Russell gemacht, ist innen mit dem Rad an die Leitplanke, Radaufhängung gebrochen, in die Mauer. Kam der lustige Funkspruch, kannst du das Auto zurückbringen?
Ja.
Und er hängt halt mittendrin. Da
war es sogar im Live-TV-Bild zu sehen.
Ja, also grandios einfach.
Ja.
Ja, aber letztendlich, was willst du machen? Ja, Stroll, wie gesagt, fürs erste Rennen kann man ihn nur loben, weil er hat eine saustarke Aufholjagd hingelegt. Dieses Rennen war absolut gar nichts. Also von Anfang bis Ende ging da wirklich nichts. Und das ist halt so. Ja, also Stroll ist halt so ein On-Off-Fahrer. Entweder da passt alles gut oder gar nichts passt, gefühlt.
Ja, was ich übrigens jetzt gerade erst sehe, finde ich krass. Alonso in Bahrain Rückstand auf Verstappen 1 Minute 14 Sekunden und hier 35 Sekunden. Das ist verhalbiert, der Abstand.
Why? Ja. Der Red Bull war aber hier allgemein nicht ganz so stark wie in Bahrain. In Bahrain war schon der Ferrari noch einen Ticken weiter hinten, 25 Sekunden.
Ja.
Und auch Perez ist relativ nah dran an Verstappen geblieben. Ich kann mir vorstellen aber auch, dass Jeddah so eine Strecke ist, wo du halt gerne Reifen schonst. Gerade wenn du auf harte Reifen wechselst nach 5 Runden, so schnelle Kurven hast, nicht weißt, wie es mit Debris vielleicht aussieht. Und Verstappen meinte, glaube ich, sogar, dass zum Ende hin die Reifen zu kühl wurden und dass das tricky wurde. Also ich glaube, der hat auch gut verwaltet.
Na gut. Nichtsdestotrotz finde ich ziemlich krass. Auch mit verwalten, der wird auch in Bahrain verwaltet haben. Das ist auf jeden Fall eine deutliche Leistungssteigerung von Aston Martin, wahrscheinlich streckenabhängig. Ja, du hast schon zu Stroll gesagt, dummer Fehler, aber ist jetzt kein Riesenfehler, ne? Das passiert in dieser Kurve halt, wenn man Pech hat. Ist halt ein scheiß Ausgang dann.
Ja, aber er darf halt, finde ich, gar nicht erst in die Situation kommen, dass er von so Mittelfeldteams bedrängt wird.
Nein, sollte natürlich nicht. Alonso hingegen, solides Rennen, würde ich sagen, hat relativ am Anfang eine Position gegen Piastri verloren. Das sah auch so aus, als würde das genauso wieder nach hinten losgehen wie in Bahrain. Allerdings, so nach 3 Runden, ist Alonso dann einfach am Piastri dran geblieben. Und das hat sich dann auch für den gesamten Rest des Rennens eigentlich so gezogen, dass der da irgendwie im Abstand von 3-4 Sekunden von Piastri dran geblieben ist. Also die Pace beim Aston Martin hat in diesem Rennen ganz gut gepasst. War gar nicht so schlimm.
Ja. Ja. Dann kommen wir zu McLaren. Ja, Lando Norris, genau wie auch Hamilton, man hat halt ein bisschen was riskiert, hat auch auf ein später Safety Car gehofft. Ja. Hat am Ende leider nicht funktioniert. Wäre vielleicht noch ein bisschen spannend gewesen, aber so haben wir die beiden Fahrer am Ende auf Softs gesehen. Und ich habe es halt schon ein bisschen gerochen, dass die Softs dann nichts bringen werden. Und so ist es auch gekommen. Die beiden konnten nicht mal Bearman einholen. Ich glaube, bei Norris gab es beim Stopp noch ein paar Problemchen, wodurch Hamilton erst in Schlagdistanz kam. Und ja, abgesehen davon, das Risiko ist es aber, glaube ich, trotzdem wert. Und bei Piastri hat man halt gesehen, gut, der McLaren, der kann da den Abstand zu Aston Martin und Mercedes halten. Also das ist das stärkere Fahrzeug hier gewesen. Stärker waren nur Ferrari und Red Bull.
Ja.
Aber man hat bei McLaren auch das Problem gesehen, was die Topspeed angeht. Und ich glaube, sie haben sogar gesagt, was die langgezogenen schnellen Kurven angeht, die quasi auch dann so gesehen als Geraden gesehen werden können, da ist das Auto nicht ganz so stark. Da, wo es schnelle Richtungswechsel gibt, da ist McLaren richtig gut. Aber da wissen sie, woran sie arbeiten müssen. Piastri hat sich sehr, sehr lange an Hamilton die Zähne ausgebissen. Da ging nichts. Und also Hamilton auf etwas älteren Medium-Reifen. Und irgendwann bauen die Medium-Reifen ja eigentlich dramatisch ab im Vergleich zu den harten. Aber man hatte das Gefühl, okay, Hamilton, der kann das eigentlich gut verwalten. Übrigens von Hamilton auch ein ganz gutes Rennen tatsächlich. Ich glaube, der hat einen Abstand sogar zu Russell einen Ticken vergrößern können. Aber ja, Qualifying muss er halt dran arbeiten. Ja, und Piastri, wie gesagt, ein bisschen Kritik, dass er sich gegen Hamilton schwer getan hat, aber ja, sonst war das ein vernünftiges Rennen von ihm.
Ja. Ja, ich glaube, der konnte den halt kaum überholen, weil die Topspeed vom Mercedes einfach auch sehr viel höher war als die vom McLaren. Also die hatten da das Opposite-Problem. Schön, dass er in den Kurven dran konnte, aber auf den Geraden gab es keinen Weg vorbei am Mercedes. War ein bisschen ärgerlich, aber im Großen und Ganzen, McLaren sah hier gut aus, aber trotzdem noch weit weg von Ferrari und Red Bull natürlich. Also gar keine Angriffschance.
Ja. 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 Dann haben wir...
Ach so, Norris noch. Der Frühstart.
Ah, stimmt. Ja.
Ich finde, man kann sich mal überlegen, ob diese Technik mit den Sensoren vielleicht bescheuert ist.
Ja. Man hat jetzt nochmal gesehen, Perez ist auch minimal angerollt beim Start. Ja. Aber letztes Jahr bei Hamilton in Sao Paulo gab es sowas noch. Es gab nochmal irgendwas bei Kimi Räikkönen. Dann gab es noch irgendwas bei Vettel, glaube ich. Also es ist schon mehrfach jetzt wohl passiert. Aber ich sag mal so, ich meine, gut, auch da kann man natürlich dann streiten, wie viel Toleranz sollte erlaubt sein. Aber wenn man auf der ersten TV-Perspektive schon sieht, das ist ein Frühstart, ja, ganz klar, dann sollte es eigentlich eine Strafe geben.
Ja, das also fand ich ein bisschen bescheuert. Nichtsdestotrotz, schön für Norris, am Ende ist es mir wurscht, aber meines Erachtens kann das nicht straffrei sein, eigentlich.
Ja.
Next. So, jetzt Ferrari.
Ja. Sainz in Bahrain aufgeblüht, hat Charles Leclerc so ein bisschen überschattet, der ein bisschen Probleme mit den Bremsen hatte. Da ist auch wohl das Lenkrad immer wieder beim Armbremsen verzogen. Jetzt konnte Sainz nicht glänzen, weil er eine Blinddarm-OP hatte. Die ist auch gut verlaufen. Frage ist, wie lange muss er sich davon rehabilitieren? Sitzt er schon in Melbourne drin oder nicht? Aber Fairbairn... Wie bitte?
Wahrscheinlich, oder?
Mal schauen. Also ich habe jetzt Verschiedenes gelesen. Will mich da nicht festlegen. Aber im Zweifelsfall wäre Oliver Bearman ready. Der hat die Formel 2 Pole geholt. Ist dann aber nicht beim Formel 2 Rennen angetreten, denn Freitag früh hieß es, ja, du bist jetzt Ferrari-Fahrer, du bist jetzt Formel 1-Fahrer, GZ. Dann hat er ein Training sich vorzubereiten, hat im Quali ein paar Runden abgespult, einfach nur um Kilometer drauf zu bekommen. Knapp an Q3 entlang geschrittert, vorbeigeschlittert. Ärgerlich, knapp hinter Hamilton gewesen, 300stel oder so. Aber P11 im ersten Quali stark, P7 im Rennen saustark. Natürlich begünstigt dadurch, dass zwei Top-Team-Fahrer ja eine suboptimale Strategie hatten, so wie die Rennsituation sich entwickelt hat. Aber alles in allem, es ist eine sauschwere Strecke. Ja, der Ferrari ist ein sauschnelles Auto, aber auch gemessen daran, das sind nur 24 Sekunden zu Leclerc gewesen. Das ist ein Ticken mehr als eine halbe Sekunde pro Runde nach Safety-Car-Restart. Ja, ich finde, das geht voll klar.
Ja, also ich würde sagen, wirklich, wie du schon gesagt hast, Saudi-Arabien ist eine sehr schwierige Strecke, wenn man zum ersten Mal da dann Formel-1-Rennen fahren muss. Das ist schon krass. Also das ist schon beeindruckend. Das ist eine sehr viel schwierigere Strecke, als wenn du jetzt in Monza oder sowas dein erstes Rennen fährst.
Nick de Vries?
Zum Beispiel. deshalb, das fand ich schon sehr beeindruckend, dass der so gut damit klargekommen ist.
Ja, und am Ende auch nicht am Druck irgendwie zerschellt ist, sondern einfach Norris und Hamilton hinter sich hält. Also es sind zwei gestandene Piloten. Ja, saumäßig gut.
Ja, absolut. Nee, das war stark.
Ja. Weiter vorne dann Charles Leclerc auf der 3. Auch stark. Und ja, Ferrari hat ihre Hausaufgaben gemacht. Also der ist ganz am Ende nochmal die schnellste Runde gefahren. Zeigt auch, okay, auf Distanz scheint der Ferrari auch mittlerweile gut zu gehen. Und ich sag mal so, wir waren beim Hamilton-Wechsel so ein bisschen, ich sag mal etwas, wir hatten etwas Sorge darum, oder wir haben uns Gedanken gemacht, ey, kriegt Ferrari quasi sich so sortiert, dass alles immer passt. Ich muss sagen, hier hat man jetzt langsam den Eindruck, okay, Fred Vasseur, der scheint sehr viel Ruhe ins Team zu bringen und da funktionieren gefühlt seit Mitte 23 viele Sachen sehr gut. Also wir haben es auch letztes Jahr schon mal erwähnt, Strategien sehen auch vernünftig aus und ja, man hat auch jetzt so das Gefühl, Ferrari scheint auch, was die Performance auf der Strecke angeht, sehr viel richtig zu machen. Und gut, letztendlich wurde Charles Leclerc von Sergio Perez im Renntrim dann irgendwann überholt und man ist nicht ganz dran. Ohne die 5-Sekunden-Strafe von Perez, auch wegen Unsafe Release, wäre man 10 Sekunden hinter dem, aber 19 Sekunden hinter Verstappen ist auch ordentlich, ist ansehnlich.
Ja, ist okay.
Okay.
Ja, ich weiß nicht, was ich mehr dazu sagen soll. Du hattest schon so viel dazu gesagt. Sorry. Es funktioniert alles. Nichtsdestotrotz, man ist trotzdem 19 Sekunden vom Sieg noch weg, ne? Das ist viel.
13 pro Runde. Ich hätte mit mehr gerechnet, sage ich dir ehrlich.
Aber ja, vielleicht wäre Sainz ja auch näher dran gewesen, ne? Nichtsdestotrotz, da muss noch mehr Arbeit her, damit man Red Bull gefährlich wird.
Definitiv. Aber ich sag mal so, wenn man jetzt mal zum Beispiel Ausblick Hamilton nimmt, ich könnte mir vorstellen, dass Ferrari aktuell ein bisschen besser aufgestellt ist als Mercedes.
Kann man sich vorstellen, glaube ich aber nicht.
Das werden wir dann in 1,5 Jahren ungefähr sehen, in 2 Jahren.
Ja.
Da freue ich mich jetzt schon drauf. Vielleicht wird es dann ja wieder ein bisschen spannender.
Das mit Sicherheit, zumindest um Platz 3.
Ach, weil auf Platz 1 und 2 Hülkenberg und Magnussen sein werden?
Richtig.
Nice. So.
Apropos Hülkenberg und Magnussen. Also die Red Bulls.
Cool. Ja.
Ja, erster und zweiter sind sie geworden.
Richtig. Glückwunsch. Ja. Also Perez, gemessen daran, wo er letzte Saison war, ist das halt eine Riesensteigerung. Also es klingt zwar komisch, jemanden dafür zu loben, dass er quasi von seinem Teamkollegen besiegt wurde, aber Ich meine, die Erwartungshaltung, Verstappen zu besiegen, kann man eigentlich kaum bis gar nicht haben. Und gemessen oder in Betracht der letzten Saison kann man, glaube ich, happy sein, auch für Perez, dass er zweimal jetzt so gesehen hinter Verstappen Best of the Rest wurde. Weil das hat letztes Jahr oft genug nicht geklappt. Und insofern da ein kleines lobendes Wort. Ja, und Verstappen, das ist ein bisschen enttäuschend gewesen, wenn ich ganz ehrlich bin. Der hat weder die schnellste Runde geholt, noch hat er jede Runde des Rennens angeführt. Ich finde es schon sehr schwach. Da ist diese perfekte Saison jetzt schon am Bröckeln. Man hört sehr viel Ironie mit raus. Ja, der war wieder mal eine einsame Spitze, eine Klasse für sich selbst.
Ja, also Verstappen unangegriffen, unangefochten vorne, fährt einsam da vorne weg. Ist kurz davor, seinen eigenen 10 Siege in Folge Rekord selbst wieder zu matchen. Ja. Und das ist schon krass. Das macht es auch für uns als Podcast natürlich ein bisschen schwierig im Moment. Denn ich weiß nicht, ob, doch, ich glaube, es stimmt. Verstappen hat von den letzten 20 Rennen 19 gewonnen.
Warum macht es uns so schwierig?
Es macht es schwierig, da irgendwas Interessantes an die Spitze reinzureden, denn es ist nicht interessant. Das muss man auch einfach so sagen. Verstappen ist da so alleine vorne, das ist absolut erdrückend. Und ich finde es beeindruckend, das zu sehen. Ich finde es krass.
Ja.
Und ich finde es wahnsinnig, was Verstappen und Red Bull an Leistungen hinbringen können und an Konstanz hinbringen können. Aber es ist grausam für den Sport. Es ist wirklich grausam. 19 Siege aus 20 Rennen, das ist ja wirklich total hässlich. Das kannst du keinem zumuten eigentlich. Aber seien wir ehrlich, es ist auch kein Ende in Sicht.
Ja.
Ich gönne ihm diese Siege und ich gönne auch Red Bull diese Siege, weil sie offensichtlich beide, Red Bull ist von den Teams her, die mit Abstand die besten Leistungen bringen und Verstappen bringt auch die beste Leistung. Das heißt, das stimmt auch alles so. Das ist auch jedes Mal der verdiente Sieg von beiden Seiten. Verstappen fährt bombenmäßig und Red Bull baut ein Auto, das einfach bulletproof ist und sauschnell. Da stimmt alles. Nichtsdestotrotz für den Sport finde ich's krass. Das macht's echt, das nimmt was raus. Das finde ich ein bisschen schade. Weiß ich nicht, warum das jetzt irgendwie aus mir rauskommt. Aber diese 19 aus 20 Rennen finde ich einfach zu krass.
Ja, vielleicht, weil bald wieder die 10 quasi steht bei den Siegen in Folge.
Also wieder.
Das Ding ist halt, es wird ja immer wieder auch auf alte Dominanzen verwiesen, ob Schumacher oder Hamilton. Und ich finde
es. Das ist die härteste.
Ja, ich finde, das wollte ich auch gerade sagen, ich finde, da gibt es einen elementaren Unterschied, weil nehmen wir mal die Schumacher-Ära. Da war die Technik definitiv noch nicht so ausgereift wie jetzt.
Ja.
Da gab es immer wieder mal technisches Problem. Da gab es immer wieder auch mal, auch Telemetrie und so war noch nicht so weit, wie sie jetzt ist. Da gab es immer wieder mal Problemchen, dass man, Ferrari hat, als sie das erste Mal ihren F2004 zusammengebaut haben, haben die den wieder auseinandergebaut und nochmal neu zusammengebaut, weil die nicht glauben konnten, dass das Auto wirklich so gut ist. So.
Ja, stimmt.
Und heutzutage würdest du sagen, ja, der Simulator hat das ausgespuckt, also muss das wohl auch stimmen. Bei allen Teams haut es hin, außer bei Mercedes. Aber letztendlich auch die Motoren, die halten ewig. Wir hatten letzte Saison, glaube ich, keinen Defekt bei Verstappen. Zumindest keinen Ausfallgrund.
Jeddah Qualifying.
Ja, okay, ja. Ja, okay, lasse ich gelten. Aber ansonsten auch zum Beispiel im Vergleich zu Hamilton, da muss man halt jetzt mal ein bisschen. Teils hat Mercedes Fehler gemacht, teils hat auch mal Hamilton Fehler gemacht, teils waren Sachen einfach ein bisschen unstimmig, keine Ahnung, zum Beispiel Monza 2020, gut, da muss man auch sagen, war das Timing ein bisschen ungünstig, wenn das am Anfang des Rennens passiert, gewinnt Hamilton trotzdem, aber man hat irgendwie das Gefühl, es gab immer wieder mal so einzelne Faktoren, wo Leute patzen konnten, aber das Team Red Bull scheint jetzt gerade so eingespielt zu sein.
Ja.
Die einzige Möglichkeit, wie ich mir vorstellen kann, ja, da segelt ein Sieg an Verstappen vorbei jetzt gerade, ist entweder wir warten bis Singapur, wo aber auch die Frage ist, wird man das schaffen oder nicht?
Dieses Jahr gewinnt Singapur.
Wie bitte?
Dieses Jahr gewinnen die Singapur.
Kann ich mir auch gut vorstellen, weil die Pace war auch letztes Jahr in Singapur super stark, nur halt hatten die Pech mit dem Safety Car. Ja, und außerdem, wenn man zum Beispiel mal, keine Ahnung, eine rote Flagge hätte, zwei Runden vor Schluss und Leclerc kommt dann vorbei oder so, dann kann ich mir vorstellen, dass Verstappen mal ein Rennen nicht gewinnt, aber jetzt mal Hand aufs Herz, mir fällt kaum ein realistisches Szenario ein, in dem Max Verstappen die Rennen nicht gewinnt, weil ja, ich meine, selbst Perez ist gerade schneller als der Rest des Feldes und Verstappen ist halt nochmal schneller als Perez.
Ja.
Und das ist so erdrückend wie noch nie. Und ich wünschte mir quasi so einen Nico Rosberg-Äquivalent jetzt zu Verstappen in seinem Team, weil dann hätte man wenigstens teamintern bei Red Bull mal die Möglichkeit, dass da ein interessanter Kampf entstehen könnte.
Ah, da wäre ich mir auch nicht so sicher. Weil das Problem ist ja nicht nur, dass Red Bull so schnell ist und keine Fehler macht, der Verstappen einfach auch nicht. Also wirklich null.
Deswegen sage ich wenigstens ein Nico Rosberg-Äquivalent. Dann könnte wenigstens mal jemand... Weißt du, es reicht ja schon, dass man vielleicht nur 7 von 10 Rennen auf Seiten von Verstappen sieht.
Mhm.
Aber ich stimme dir dazu, es ist absolut beeindruckend, das mit anzusehen. Es ist super, super interessant zu sehen, wie so zwei Zahnrädchen perfekt ineinander greifen. Im Prinzip ist es quasi, finde ich, so ähnlich wie damals Mercedes und Hamilton gegen Vettel. Oder auf der Gegenseite, gut, jetzt gibt es halt nicht wirklich eine Gegenseite, aber da haben immer wieder mal Teams gepatzt und so, ja, Teams, ja. Fahrer oder was auch immer. Hamilton und Mercedes hatte man das Gefühl, da passt immer alles. Und jetzt ist halt gerade Verstappen, wo wirklich gefühlt immer alles passt.
Ja. Ja, ist so. Was bei Verstappen auch krass ist, der zockt ja auch die ganze Zeit, ne? Also, das weiß ich nicht, ob du es mitbekommen hast, aber der streamt dann auch abends noch, oder
ja.
Streamt nicht zwingend, aber der fährt dann noch 5 Stunden lang iRacing nach seinem Qualifying. Die Zahlen sind ein bisschen misleading, würde ich sagen, weil im Internet gehen dann so Sachen, der hat bis 4 Uhr nachts noch iRacing gespielt, das stimmt. Man muss aber auch sagen, das Qualifying oder sowas hat ja auch erst um 0 Uhr aufgehört.
Also ja.
Gehen ja nicht dann um nach dem Rennen schlafen, um dann abends das Rennen zu fahren, sondern die passen ihren Zeitrhythmus ja so an, dass das Rennen quasi für die an der Mitte des Tages ist. Sprich, das ist für die relativ normal, gegen 4 Uhr dann ins Bett zu gehen und dann ja, so Rennen wie Jeddah bis, was weiß ich, 12 Uhr zu schlafen. Und dann haben sie noch 6 Stunden, bis das Rennen beginnt, weil die immer diesen Rhythmus beibehalten, dass das Rennen quasi für deren Rhythmus mittags ist. Das heißt, diese Zahl, oh, der ist bis 4 Uhr vorm Rennen wach geblieben, das klingt krasser, als es eigentlich ist. Man darf davon ausgehen, wenn das in Europa wäre und das Rennen um 15 Uhr wäre, wäre der nicht bis 4 Uhr zocken gewesen.
Ja, 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 ich meine, wenn man das so mit der Zeitverschiebung auch sieht, ist es quasi wahrscheinlich, wäre das nach unserer Zeit bis 11 Uhr, 12 Uhr vielleicht.
Ja, oder so, ja.
Ja, und das ist ja noch voll im Rahmen. Nee, ja. Aber das was, warum du das halt anführst, ist halt, ja, der ist halt quasi mit jeder Faser seines Körpers einfach Motorsport.
Ja. Ja,
ja, auch super beeindruckend. Was willst
ich
du
freu machen? Ich freue mich, ihn beim 24-Stunden-Nordschleife mal zu sehen. Das wäre cool. Macht er auch.
Achso, in Natura meinst du, ja, weil ich dachte jetzt erst iRacing.
Vielleicht erst in 10 Jahren, aber glaube ich, macht er.
Ja, ja, denke ich auch. Nee, aber ansonsten, was halt krass ist, wenn Verstappen jetzt wirklich dieses und nächstes Jahr noch alles wegrocken sollte, dann kratzt er, glaube ich, nicht nur an den 100 Siegen, sondern hat er sie sogar.
Ja.
Also, das ist schon big uff.
Mit wie alt ist der dann? 28?
Irgendwie sowas. 28.
Dann hat er ja noch 10 Jahre.
Ja. Ja, ja, ja.
Also das ist schon krass.
Absolut. Ja, wollen wir vielleicht nochmal auf die ganze Red Bull-Thematik kurz zu sprechen kommen oder hast du da nichts mitbekommen?
Doch, ich habe das alles mitbekommen. Ich finde es alles ein bisschen schräg.
Ja, also vielleicht eine Sache kurz vorweg, weil das hatte ich bei mir persönlich auch schon so etabliert. Ich glaube, das können wir aber auch so festhalten. Wir sagen halt zu dieser Christian Horner-Geschichte selbst nichts. Weil das auch, glaube ich, nicht unser Fokus ist, so, ob da jetzt was war oder nicht.
Ich kann dazu nichts sagen. Ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht.
Ja, deswegen, wir konzentrieren uns auf die sportliche Seite und da hat es ja zweifelsohne einen Effekt drauf, unabhängig davon, ob da was war oder nicht. Ich wollte nur sagen, dass wir da jetzt nicht konkret über Christian Horner sprechen. Ja. So, let's go.
Nee, das lassen wir sein, auch wenn vielleicht Leute sich da wünschen, dass mal was zu sagt. Es macht keinen Sinn, sich da zu positionieren. Weil, keine Ahnung, das sind jetzt auch irgendwelche laufenden Verfahren. Was soll ich dazu sagen? Ich steck nicht drin. Ja, Horner versus Marco ist es im Grunde. Was bei Helmut Marco jetzt genau war, weshalb der hätte gegangen werden sollen, habe ich jetzt nicht verstanden, muss ich ehrlich sagen. Aber geht er jetzt auch nicht. Der hatte jetzt da ja mit seinem Vorsitzenden auch ein Gespräch und hatte ein Sky-Interview, wo der auch wirklich sehr geknickt wirkte. Das fand ich krass. Hattest du das auch gesehen?
Ja, also Helmut Marco, ich meine, der ist ja ein harter Hund, so doof gesagt, aber da tut es einem schon fast echt weh, wenn man da jemanden sieht, der so angeschlagen ist.
Ja, also man hat es richtig gemerkt, dass das sehr an ihm nagt und dass er da wirklich zu hadern hat mit, aber dann offensichtlich positiv rausgegangen ist. Ich glaube, die gesamte Teamführung von Red Bull hätte am liebsten, dass alle bleiben. Horner, Marco, Verstappen. Das ist, glaube ich, das Dream-Szenario für das Red Bull-Team. Ich glaube aber, das ist auf Dauer nicht haltbar. Und ehrlich gesagt halte ich es im Moment für die wahrscheinlichste Variante, dass Horner gehen muss.
Mhm.
Nicht nur, damit Verstappen bleibt, sondern auch hauptsächlich, weil ich glaube, Ford im Hintergrund Druck macht. Die wollen, dass Horner geht. Scheint es zumindest so. Und Red Bull braucht Ford. Die haben eigentlich im Grunde sonst keine richtige Alternative für 2026, wenn ich das richtig verstanden habe. Und insofern führt meines Erachtens gar kein Weg dran vorbei, dass Horner gehen muss und Helmut Marko bleibt und die Verstappens auch.
Das ist jetzt eine Aussage, die ich nicht wirklich verifizieren oder falsifizieren konnte, aber jemand hat bei mir in den Kommentaren geschrieben, dass im Prinzip Ford nur ihren Sticker auf dem Motor draufklebt. Baut denn Red Bull den Motor dann komplett alleine autark oder hilft dann Ford tatsächlich mit bei der Motorentwicklung?
Weiß ich nicht.
Weil
nichtsdestotrotz ist wahrscheinlich, der Sticker ist wahrscheinlich sehr, sehr lukrativ.
Ja, aber ich sag mal, gut, das ist im Endeffekt halt die Frage, ich kann mir halt vorstellen, Red Bull wird da viele Szenarien sich durch den Kopf gehen lassen können. Und wenn im Prinzip die thailändischen Inhaber, die 51%, also die Mehrheit von Red Bull halten,
ja,
wenn die sagen, ja nö, wir finden den Horner trotzdem cool, der bleibt, dann könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht sogar bleibt. Wie gesagt, vorausgesetzt, dass es wirklich nur der Sticker ist, der da am Ende draufgeklebt wird von Ford. Ja. Andererseits muss ich aber auch sagen, also allerspätestens, wenn wirklich Ford auch nur minimal etwas zum Motor beisteuert, kann ich mir nicht vorstellen, dass Horner in irgendeiner Form da bleibt, weil im Prinzip Red Bull ist vermutlich eh nicht so erfahren wie Mercedes, Ferrari und Co. bei der Motorenentwicklung und wenn dann auch noch die Expertise, die man sich extern dazu holen könnte, fehlt, dann ist es schwierig und es wird auch für Ford kein Nachfolger kommen, weil dann musst du immer mit dem Makel leben, dass das, wo Ford zu moralisch, ja, quasi da, wo Ford seine Moral hingesteckt hat, dass du als Unternehmen nicht dahin kommst, so.
Ja.
Und das ist ein absolutes No-Go für im Prinzip jeden weltweit agierenden Konzern. Und es ist ja ein durchaus heikles Thema, so ob da was passiert ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es ist ja ein heikles Thema, wenn du damit assoziiert wirst und das will logischerweise niemand haben, so.
Okay.
Und deswegen kann ich mir das auch sehr gut vorstellen mit Christian Horner. Da gab es ja jetzt auch gut Geschichten, im Prinzip hätte, glaube ich, Marco rausgedrungen werden sollen, weil im Prinzip jetzt so halt der Gegenschlag kam. Und ich kann mir vorstellen, dass man da auf der Gegenseite sich dachte, ey, jetzt lassen wir mal unsere Muskeln spielen und der Helmut, der sagt einfach mal tschö. Da fand ich es stark von Verstappen, wie er sich positioniert hat und gesagt hat, jo, wenn Helmut geht, dann haben wir ein Problem.
Ja,
und
das ist echt heftig. Und ich glaube, das hat auch gezogen dann ganz oben bei Red Bull.
Kann ich mir auch gut vorstellen, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass Verstappen dann tatsächlich sogar gegangen wäre, wenn Helmut Marko tatsächlich gegangen wäre.
Ich glaube, er ist weg.
Ja.
Ich glaube dem. Verstappen ist ein Typ, also wahrscheinlich von seinem komischen Vater so erzogen worden. Dem traue ich zu. Wenn der das sagt, dann macht er das auch. Wenn der sagt, wenn Marko geht, dann gehe ich auch, dann geht der auch, wenn Marko geht.
Ja. Und ich finde, das ist auch voll begründet. Und ich finde, also ich habe ja bei Verstappen viel kritisiert, 2021 vor allem, ne? Und ich finde, da kam er auch aus dieser ganzen Geschichte nicht wirklich gut raus. Aber gerade jetzt in dieser Geschichte muss ich sagen, der zeigt wirklich Charakter, weil er weiß, dass Helmut Marko quasi auch mit Grund dafür war, warum er so früh in die Formel 1 kam, warum er so früh zu Red Bull befördert wurde. Und auf Basis dessen hat sich ja sein ganzer Erfolg erst gebildet. Und er weiß genau, was er Helmut Marko zu verdanken hat. Und es ihm quasi so, ja, sich so zu revanchieren, dass man sagt, ey, ich weiche halt nicht von deiner Seite. Ey, Hut ab, ich finde es super, super stark von Verstappen. Und ja, im Prinzip, wie du es gesagt hast, es hat bei Red Bull wahrscheinlich gezogen. Und da wird man auch irgendwann, ich meine, da scheint ja eh irgendwie jedem dieses Machtkonstrukt zu Kopf zu steigen. Ich verstehe das eh nicht, weil was willst du von Macht kaufen? Check ich nicht. Aber auch ein Christian Horner, der scheint da wohl irgendwann sich auch mal zu überlegt zu haben, so ey Bro, wenn der geht, wenn er wirklich geht, dann könnte es für uns wirklich ein bisschen eng werden, ob wir da weitermachen können oder nicht. Aber mal schauen, ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt vielleicht erstmal ein bisschen Waffenstillstand quasi macht, teamintern.
Ja.
Und dass das erstmal weiterläuft, aber ich stimme dir zu, langfristig wird es nicht gut ausgehen.
Ja, deshalb denke ich, langfristig muss die Folge sein, Horner geht. Meiner Ansicht nach.
Ja, ich könnte mir aber auch tatsächlich, also gut, das würde in jeder Hinsicht bei Red Bull für Ruhe sorgen. Ansonsten könnte ich mir halt vorstellen, dass Verstappen vielleicht so oder so für 26 sich vielleicht einen Alternativplan überlegt, weil, wie gesagt, ob Ford beziehungsweise Red Bull Powertrains, wer auch immer da jetzt federführend bei der Motorenentwicklung ist, ob man da wirklich so viel nach vorne pushen kann. Und ich meine, gerade jetzt, wenn Unruhe ins Team reinkommt, das ist jetzt auch für die Zukunft nicht unbedingt das beste Signal. Muss man mal schauen. Ich finde es auf jeden Fall krass, dass dieses Team, was auf der Strecke so krass bulletproof ist, dass das scheinbar innerlich so zerrissen ist, gerade in der Teamführung. Das ist heftig.
Ansonsten würde ich sagen, können wir noch auf unser Ask Us Anything aufmerksam machen, das ja bei euch bei Spotify da irgendwann auftaucht. Das wurde gar nicht genutzt in der letzten Zeit, ganz schön dramatisch. Deshalb kann ich da nichts vorlesen, weil niemand auf unsere Folge reagiert hat. Das finde ich schwach, auf die letzte. nicht mal die Dauergäste. deshalb kann ich da dieses Mal nichts zu sagen, erstaunlicherweise.
Schade. Ja. Ja, werte Damen und Herren, meldet euch doch sehr, sehr gerne. Wie gesagt, bitte gerne aufs... Wie bitte?
Nee, nichts.
Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Wolltest du darauf hinaus?
Nein, ich habe eine Trash-TV-Sendung aus dem Fernsehen zitiert.
Ach, der Schreck. Ich glaube, das, was ich sage, ist doch auch aus dem Trash-TV-Format, oder? Keine Ahnung. Ich gucke das alles nicht. Meldet euch gerne auf Spotify.
Das ist doch aus TikTok.
TikTok.
Nein, das ist...
Achso, das bitte helfen Sie mir.
Ja. Ich bin in Gefahr.
Ja. Ja, Gott im Himmel. Was ist mit dir los? Oh Mann.
Entschuldigung.
Ich find's witzig, aber ich bin verwirrt. Nee, gerne Fragen auf Spotify einreichen. Und werte Damen und Herren, ich verabschiede mich jetzt mit den Worten in Bezug auf Anton vor allem. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr.
Bitte helfen Sie mir.